Guten Morgen, Chef.
Guten Morgen, Sklave.
Das ist sehr freundlich. Ich überlege mir das nochmal mit der Vertragsverlängerung. Ja, das ist die nächste Runde. In dieser Form des Podcasts, wir zwei, die Resonanz war hervorragend. Die Zahlen des Podcasts sprechen für sich in dem Moment. Es hören einfach auch mehr Leute, die sind interessierter offensichtlich, die Nachfragen steigen. Deswegen machen wir jetzt so erstmal ein bisschen weiter und es macht ja uns auch viel Spaß. Das heißt, wir verkosten weiterhin einfach schöne Weine zusammen, korrespondieren zu unserem Abo, versteht sich, zu unserem Trinkfestclub. Und ab und zu mal ergänzen wir das noch, wie auch heute. Aber ich würde sagen, wir starten ganz klassisch, ganz regulär. Und ich frage dich mal, wie geht's dir und was hast du denn so kürzlich im Bereich Wein erlebt?
Also seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, war ja Herbst und ich bin doch ein bisschen rumgekommen. Ich habe ein bisschen im Jura geholfen, ich war ein bisschen im Burgund und bin danach dann noch nach Italien, habe mir da noch ein bisschen angeschaut, wie es in Piemont ausschaut. Das war sehr, sehr spannend, weil dieses Jahr war mal nach diesen ganzen Jahren mit viel Sonne und eher, ja, ich sag mal, entspannter Lesefront. Dieses Jahr war mal richtig, richtig fordernd. Und da haben doch ein paar Leute ordentlich Aufgaben gehabt. Ja. Also im Jura ging es los, so Rebsorten wie Trousseau und Pulsar, die einfach dünne Schalen heute haben, extrem viel Essig. Oidium war ein Thema. Perro war auch noch ein Thema und dann natürlich Wespenfraß und sonst was, was das Ganze auch nochmal beschleunigt hat mit dem Essig. Also da war viel Selektion angesagt. Ich glaube, das sind Rebsorten, die haben in solchen Jahren einfach einen großen Nachteil, weil sie nicht ganz so widerstandsfähig sind. Und auch im Burgund, der Pinot Noir dieses Jahr, wo einfach viel Ertrag da war, die Reife so ein bisschen gefehlt hat, man dann aber gekämpft hat, vorm Regen reinzuholen. Es war kurz vor der Ernte nochmal sauwarm. Und ja, da war halt Essig auch schon ein Riesenthema. Im Piemont war es die Pernospara. Gerade bei den Biobetrieben hat die ziemlich spät nochmal reingeschlagen, so im August. War es auch nochmal heiß, also nochmal quasi verbrannte Trauben. Und dementsprechend überall sau viel zu sortieren.
Ich habe ja gerade das Privileg, in der Pfalz zu sein und ich kann was Ähnliches berichten. Ich glaube, ich war selten in dem Weinbaugebiet zum Herbst, wo es einfach überall nach Essig gerochen hat. Du bist draußen in den Weinbergen rumgelaufen und wenn man dann mit den Winzern gesprochen hat, war es dann aber schon so, wie immer, der rechtzeitig raus ist oder halt das gut getimt hat. Der hat da echt noch was gut machen können, weil die Qualität, die übrig war, und jetzt zitiere ich einfach mal unseren Freund Nicola, der konnte da richtig was rausholen. Natürlich asozialer Verlust, kann man nichts dagegen machen, gehört wahrscheinlich auch einfach dazu in solchen Jahren, aber wie gesagt, Traubenqualität, wir haben es direkt vom Stock probiert, das war schon richtig, richtig schön. Wie sah es denn mit unserer Lieblingsrebsorte eigentlich aus in Piemont?
Ja gut, Nebbiolo, da hat eben die Perro reingehauen und wenn ich so lange Maische-Standzeiten mache, dann sollte das, was da reinkommt, natürlich auch sauber sein, keine eingetrockneten Beeren, weil die machen den Wein ja nachher bitter und da sind dann 20 Leute teilweise da gesessen und haben schön Trauben nochmal sortiert, nachdem die schon im Weinberg sortiert waren, damit wirklich nur Top-Material in die Bottis kommt. Ja, klar. Aber ich glaube, das war überall so ein bisschen die Thematik, dass man viel selektionieren musste. Und das wird wieder so ein Jahr, da gibt es wahrscheinlich auch viel Rosé überall.
Ja, das dachte ich mir schon. Ja, wir kommen zu einem Anbaugebiet und ich gehe da mal von aus, wenn wir von eingetrockneten Beeren und sowas reden und von Sonnenbrand, das sind wahrscheinlich am ehesten noch die Themen, die da, die Herrschaften dort unten beschäftigen. Du hast mit dem guten Mann schon ein paar Mal geredet, Lorenzo Raffaglio. Wir sind nämlich in Sizilien und was hat denn der für Probleme, Weinberg? Weißt du das zufällig oder ist das?
Ich war ja auch Ende August nochmal bei ihm, weil ich das mal sehen wollte. Alcamo ist eine Region, die jetzt gerade auf dem deutschen Markt noch nicht so erschlossen ist, aber unglaublich spannend, weil wir haben sehr kalkhaltige Böden. Und die haben mit ganz anderen Sachen zu kämpfen. Ich weiß nicht, ist dir bewusst, was in Sizilien so ein Feuerwehrmann zu tun hat? Ja, die werden für die Arbeit bezahlt und nicht, wenn sie keine Arbeit haben. Und dann legen die selber Feuer. Und als ich ihn besucht habe, war das gerade ein Riesenthema, dass es überall so ein bisschen gebrannt hat, damit die Jungs auch Arbeit haben. Warte, ich zeig dir mal ein Bild. Ich bin da auch mit der Drohne geflogen. Das sind Bilder, die werden wir die Tage auch wahrscheinlich nochmal in die Broschüre und so reinhauen, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Aber das ist schon spektakulär. Du bist da in den Bergen. Und dann rund um seinen Weinberg ist alles verbrannt. Die haben mit Wasser da noch probiert, alles zu retten. Aber da ist auch ein ganzer Weinberg von ihm einfach abgefackelt. Und dann hast du so einen Hügel, da ist alles kohlrabenschwarz. Und dann nur dieser kleine Weinberg, den haben sie gesaved. Weil für irgendwas muss man ja bezahlt werden.
Ja, das sind seine Weinberge, die da dann gerettet wurden.
Das war ein Katarato-Weinberg.
Krass. Und wie hat er das hingekriegt?
Da kommen dann Löschhubschrauber, Löschflugzeuge, weil die wollen ja nicht dich irgendwie belasten und deinen Weinberg da komplett vernichten. Mhm. Die wollen einfach arbeiten. Ja, und als ich da gestanden bin, hat der Nebenhügel gebrannt, also so 5 Kilometer in die andere Richtung. Spektakulär, aber nicht wünschenswert, sagen wir mal so.
Also das ist völlig absurd. Da muss man überlegen, dass das ist ja nicht mit die größtmöglichste Umweltkatastrophe, die du da aus dem Thema nicht rausholen kannst, weil du sagst, ja scheiße, aber klar, gut, wenn du in Existenznot bist, greifst du manchmal zu komischen Mitteln. Völlig, völlig verrückt. Ich habe auch gelesen, dass Lorenzo deswegen auch fleißig Gras schneidet bei sich im Weinberg, eben um genau solche Sachen ein bisschen vorzubeugen. Wie sieht denn Wein, also generell Laubarbeit oder im weitesten Sinne Weinbergsarbeit in so einem Gebiet aus wie in Sizilien, wo wir mittlerweile im Hochsommer mit teilweise 40, 45 Grad zu kämpfen haben. Hast du da schon mal ein bisschen reingeschaut bei ihm?
Gut, es wird nichts geschnitten. Das heißt, die Laubwand kann frei walten, ist trotzdem am Draht, also keine Albarellos. Die Weinberge sind relativ hoch, so auf 500 Meter Höhe. Das heißt, da geht immer ein schönes Windchen. Und wir haben natürlich Rebsorten, die auch irgendwo an das Klima angepasst sind. Also mit Pinot Grigio auf Sizilien hätte man da wahrscheinlich weniger Spaß. Aber so Rebsorten wie Cataratto, Grillo und Zibibo, Zibibo wächst ja auch auf Pantelleria. Ja, ja. Ne, da hat es seit 4 Jahren nicht mehr geregnet. Die holt sich den Saft dann quasi vom Tau und irgendwo tief aus dem Boden. Das muss man sich mal vorstellen. Und Nero d'Avola ist ja auch relativ widerstandsfähig. Ist halt auch eine Geschichte, die uns direkt zum Winemaking bringt. Wenn ich jetzt so widerstandsfähige Rebsorten habe, die einfach auch eine dickere Schalenhaut haben, dann ist die Extraktion eigentlich so ein Thema, das man im Auge behalten sollte. Wenn ich da jetzt einen Nero d'Avola irgendwie viel zu hart extrahiere, dann schmeckt es nachher wie so ein Stück Eiche, wo noch nicht abgelagert ist. Und es zieht ja alles zusammen. Seine Philosophie ist ja kürze Maischestandzeiten. Die Weine, du hast so viel Hefe auf den Trauben, dass es einfach auch unglaublich gut gärt. Da wäre so mancher in Europa, im Norden von Europa froh, wenn es so gut gären würde. Die Weine sind ja nach 4, 5 Tagen schon trocken und dann ist eher die malolaktische Gärung, also wo diese Milchsäuregärung dann passiert, die zieht sich manchmal. Das kann dann auch mal bis zu 3 Monaten dauern, quasi über den Winter.
Krasse Scheiße, okay. Ich hatte ja das Privileg, ich war 2019 das erste Mal auf Sizilien, auch als Weinreise und ich fand nämlich auch den Rebsortenspiegel da recht faszinierend. Du hast ja auf der anderen Seite, neben Nero d'Avola mit Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio oder auch Frappato, eigentlich Rotweinrebsorten, die schon jetzt vom Geschmacksbild her, finde ich, ein bisschen die fragilere Richtung sogar gehen. Also gar nicht mal natürlich viel Alkohol, da können wir gar nicht drüber sprechen, aber eine gewisse Frische. Und das hat mich da unten sehr fasziniert. Eben natürlich auch das Klima, wenn man gerade am Ätna unterwegs ist. Mit dem extrem hohen Weinbau, teilweise auf über 1000 Metern, mit extrem alten, teils wurzelechten Reben. Das ist schon eine echt, echt spannende Ecke. Wenn wir jetzt zu Lorenzo schauen, wo genau liegt das?
Also wir sind in Alcamo, das ist ein Gebiet. Wenn ihr in Palermo landet, fahrt ihr so grob eine Dreiviertelstunde bis zu seinen Weinbergen Richtung Westen, also Richtung Marsala. Also so ein bisschen Niemalsland, weil wenn man da von der Küste wegkommt, ist es nur noch ein bergiges und wirklich überschaubares Gebiet. Aber die Böden sind sehr reich. Man hat viel Kalk im Boden, was nachher für den pH-Wert in so einem warmen Gebiet sehr von Vorteil ist. Und was mich begeistert ist, ich habe den ja gar nicht irgendwie über Sizilien kennengelernt, sondern im Jura.
Stimmt.
Ich war bei Russe Martor und das war, ich glaube, während dem ersten Lockdown. Und da hat der Lorenzo gekocht, weil er bei ihm ein Praktikum gemacht hat. Und er wollte einfach lernen, wie man Wein macht. Hatte natürlich als Koch während Corona jetzt auch nicht unbedingt die Beschäftigung. Und die Idee war ursprünglich im Jura dann Wein zu machen, aber er hat dann so ein Pop-up auf Sizilien gemacht, hat dann ein paar coole Jungs kennengelernt, ist entsprechend einfach an Trauben gekommen und hat dann gesagt, okay, let's go.
Stark. Ja, ich habe das gesehen und das ist ja das ist die krasseste Form von Quereinsteiger, die ich mir vorstellen kann. Das war ja nicht lange. Er hat mir erzählt, er war ein Jahr lang dort bei Russe Martor und dann hat er sich in der Lage gefühlt, Abfahrt. Das finde ich... aber so mal so dicke Kochen ist. Und wenn man dann jetzt die Weine probiert, und ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem ersten an, dann habe ich aber schon Lebensläufe gesehen, die deutlich mehr Jahre auf dem Buckel haben und deutlich weniger schöne Weine gemacht haben, würde ich sagen.
Man muss wissen, Wein ist für ihn nur ein Nebending. Ne? Das gehört für ihn zum Essen. Er ist ein begnadeter Koch. Als ich auf Sizilien jetzt war, habe ich doch das eine oder andere Abendessen mit ihm genießen dürfen. Und der Typ kann kochen, aber der macht auch Honig. Das ist so ein Tausendsasser. Der macht alles, worauf er Lust hat. Der hat mich in Met probieren lassen, also nicht Meth, Met aus dem Honig. Unfassbar. Also der hat einfach Bock, Sachen zu kreieren, die schmecken, die lecker sind. Und wenn du jetzt den Taramoto probierst, das ist ja im Löwenanteil Cateratto, also eine der typischen Rebsorten für sizilianischen Weißwein. Dann Zibibo, auch so eine Aromasorte, und Grillo. Und das Ganze ein bisschen auf den Schalenhäuten. Das hat hier ein bisschen einen anderen Zweck als jetzt im Friaul zum Beispiel, um die Weine einfach gerbig zu machen.
Ja, ja.
Hier ist es, um den Wein zu stabilisieren. Und wenn man ein bisschen von der Schalenhaut mitnimmt, dann ist Brett und sowas einfach weniger Thema. Die Weine sind stabiler. Und dieses Aroma, das du aus der Schalenhaut noch mitbekommst, ne, der Wein ist saufrisch. Was hat denn das Alkohol? 12,5.
In so einer Ecke, ne?
Ja, und diese unglaublich faszinierende Aromatik, du kannst es trinken wie Limo. Und, und das macht mir schon saumäßig Spaß.
Ja, ich hatte ja auch das Vergnügen, den Wein jetzt vor ein paar Wochen wieder das letzte Mal probiert zu haben, ich glaube vor zwei. Was mich so fasziniert, ist zum einen natürlich die Tatsache, die sich für mich immer weiter verdichtet, dass wenn es um Maischegärung geht oder Maischestandzeit, dass sich Bouquet-Sorten oder generell aromatische Sorten hervorragend eignen. Dass dann natürlich auch noch so Cateratto und Grillo ein bisschen Struktur noch mit reinbringen, ist wirklich eine ganz, ganz feine Geschichte. Und wie du sagst, es ist unfassbar, unfassbar smooth. Und das überrascht mich, weil, wie gesagt, wir haben beide schon Weine getrunken mit der Spielart, die phenolisch bitter werden und sowas, hat der ja überhaupt nicht. Also das ist ja...
ist vor allem reif. Ne? Das ist, wenn ich schon mit Maische arbeite, also ja. Kontakt mit der Schalenhaut, dann bitte auch reifen Gerbstoff. Und das haben wir hier bei wenig Alkohol. Ich glaube, wenn du jetzt so ein Weißwein machen wollen würdest aus sowas wie einem Sauvignon Blanc oder so, dann hat es halt immer gleich 14 ja. Stoffes. Ne? Dann riecht es auch nicht mehr nach Katzenpipi, aber du hast eher so Honig. Und das ist hier gar nicht, das sind frische Früchte. Ja, dieser Pfirsich, Litschi, unglaublich animierend, aber ich möchte den Wein jetzt auch nicht größer machen, als er ist. Das ist was, das machst du auf und dann ziehst du es einfach weg.
Ja.
Es gibt heute ein kleines Problem im Podcast. Wir haben noch einen dritten Wein. Der ist hier leider noch nicht angekommen. Die Palette ist gerade unterwegs. Ich kann so viel sagen, es ist auch Cateratto und es ist mazeriert und es wird euch saumäßig Spaß machen. Das ist aber ein großer Wein. Also das hier ist eher so ein Smasher, das andere ist ein großer Wein.
Also wenn ich immer eine Flasche vergesse, behaupte ich immer, die hätte Kork. Das kann ja keiner nachvollziehen, wenn ich im Podcast stehe.
Das machst du relativ häufig, vor allem wenn du die Weine vorher trinkst. Aber eigentlich bin ich bei dir ziemlich sicher, dass es nicht Kork.
Nee, das ist ja das Tolle dran. Und ich finde auch gut, dass du es gerade nochmal eingeordnet hast, weil das ist auch so eine Eigenart, die sich manche Vertreter des Weins aneignen, ob das jetzt Händler oder Sommeliers sind. Man muss nicht jeden Wein größer stilisieren, als er ist. Ich finde, das säuft sich einfach nur absurd gut und schmeckt einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig schön. Vor allem diese Frucht, das Tolle daran, oftmals ist es ja so, okay, jetzt sagt irgendjemand, ob Händler oder Sommelier, das schmeckt nach dem und dem und der Gast kann es nachvollziehen. Das ist oft so. In diesem Fall, wenn du sagst Pfirsich, sofort erste Assoziation auch weißer Pfirsich. Das hat einfach so eine richtig schöne weiße Saftigkeit. Gefällt mir hervorragend. Hast du die Flasche jetzt aufgezogen, weil wir die reinwerfen oder willst du erst zu Rot rübergehen?
Nee, die werfen wir jetzt rein.
Sehr cool. Neues Ding bei diesem Podcast ist ja, dass wir recht spontan und so wie wir lustig sind, einfach Flaschen aufziehen, die uns noch dazu interessieren. Das gibt dem Ganzen noch so einen Twist. Das muss nicht zwangsläufig einen Zusammenhang haben, kann aber einen Zusammenhang haben. In dem Zusammenhang würde ich sagen, haben die Weine gemeinsam, dass sie beide aus Italien kommen. Aber der Wein interessiert mich vor allem auch wahnsinnig stark. Neu angekommen von unserer guten Freundin Feline Isabel Dinger aus dem Piemont. Und zwar der neue Chardonnay. Und ich fand ja, Etikette Verde, also das grüne Etikett. Ihr habt es bestimmt schon auf unserer Instagram-Seite gesehen. Ich fand ja, der Chardonnay ist für mich der Wein, der bei Feline für mich die straffste Entwicklung gemacht hat von Jahr zu Jahr. Also so in 2020 dachte ich mir, sehr gut, sehr gut. Also vor allem Italien, Weißwein, hat man ja schon oft immer so das Problem, ist das so spannend. Und das war aber schon richtig gut. Und dann 21 war für mich schon absoluter Banger, also für mich einer der stärksten Chardonnays außerhalb des Burgunds dieses Jahr in dem Jahr gewesen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was 22 und grünes Label hier zu bieten hat.
Kurzer Hintergrund. Chardonnay bei Feline ist ja immer Domain. Sprich, dieser Wein wächst im Breda, Barolo, Grü.
Unten, ne?
Unten in Little Vietnam, wegen der Luftfeuchtigkeit. Was ganz interessant ist, dass die Feline schon mit dem 21er-Jahrgang gemerkt hat, dass der Wein so viel Struktur mitbringt, dass man ihn auch ins Holz packen kann. Und in 22 gab es dann den Versuch und da ist ein Barrique entstanden, das wir uns mit dem Giampiero Cordero vom Il Centro in Brioccia teilen. Und hier an der Stelle vielen Dank, weil das ist ein Wein, der macht Spaß. Aber erwartet jetzt nicht irgendwie so einen Burgunder, der im Juli geerntet wurde, wo dann ein bisschen Holz mit ins Spiel kam. Das Ding ist reif gelesen und das spiegelt auch seine Herkunft wieder. Wir haben diesen kalkigen Boden, wir haben ein wärmeres Klima. Das ist ein Wein, der ist sehr reichhaltig, der ist cremig. Der hat trotzdem diese Säure, der hat trotzdem diese Vibration und ich bin wirklich stolz drauf, dass das uns anvertraut wurde und dass wir das mit euch teilen dürfen. Also jeder, der eine Flasche ergattert hat, was ja, die meisten vom Trinkfest und auch in der Dropbox in Anspruch genommen haben, wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß. Vielleicht noch ein Jährchen liegen lassen, ist jetzt das erste Mal, dass ich ihn hier in Deutschland probiere. Wir hatten den ja in Italien öfter mal, dann auch aus dem Barrique raus. So diese weißen Blüten, das ist was ganz Eigenständiges und das macht richtig Laune.
Die gute Frau hat da echt ein Brett abgeliefert wieder mal. Mich überrascht das immer dahingehend gar nicht, weil wir sie beide gut kennen. Ich glaube, Wein niemand so intellektuell denkt wie sie, habe ich oft das Gefühl und gleichzeitig trotzdem eine gewisse Spontanität. Und Dann hast du aber Chardonnay und was hatten wir für Referenzen? Chardonnay bisher aus dem Piemont. Was haben wir? Wir hatten mal vor 3 Jahren, als wir irgendwo dort waren, 4 Jahren ist es schon mittlerweile her. Busiador, genau, von Aldo Conterno. Leck mich am Arsch. Aber dafür geht ja das Chardonnay trinken auch mal wieder. Was das war, hat ja auch 14,5 Volt. Zieht dir die Schuhe aus. War schon ein sehr guter Wein. Aber vielleicht nicht das, was wir heute so gerne trinken. Ich weiß nicht, hast du den mal wieder probiert? Schmeckt dir das noch?
Ich bin ja doch häufiger im Piemont und hier und da probiert man das auch. Ist halt immer die Frage, muss jetzt ein Wein immer so sein, wie ich mir den vorstelle? Mhm. Da bin ich gar kein Freund von, sondern manchmal ist ein Wein einfach so, wie er ist. Und wenn das dann zu den Speisen vor Ort passt, ich weiß nicht, ich esse jetzt auch nicht nur Austern, dass alles immer irgendwie nach irgendwie mehr schmecken muss und... Hast du mal so ein richtig schönes Trüffelgericht mit so einem fetten Chardonnay? Ich weiß, ihr und Marius trinkt das nicht so oft, aber ich mag auch mal Moraschi von Conti, einfach weil das fett ist.
Sympathiepunkte wieder gesammelt, sehr gut.
Ja, wird Zeit, dass du mal endlich wieder hier arbeitest, scheiß Student.
Ja, also gerne, aber da muss man auch dazu sagen, dieser Trugschluss, wo ich ja gar kein Fan von bin, ist, dieser, wenn immer die Leute sagen, zu Austern säuft man Chablis. Und dann kriegst du irgendwie so ein vollreifes Monster da rein, ob das jetzt Rabenow oder so ist, mit deutlich mehr Speck und das soll zu Austern passen. Ich stelle mir da andere Sachen vor. Naja.
Heroin.
Heroin ist immer gut, egal ob es zu Austern oder so, oder auch pur. Ist ein Alleinunterhalter, wie man immer so schön sagt. Genau. Ja. Was fällt dir zu dem Getränk noch ein?
Du, ich möchte das alles gar nicht so breit treten. Das ist ein Wein, der hat Seele und es macht mir einfach Spaß. Ich habe jetzt mal eine aufgemacht, habe mich für euch geopfert. Die Weine, die ich noch habe, werde ich jetzt ein bisschen weglegen. Und ich weiß nicht, hast du den 20er unlängst mal probiert? Das ist ein schönes, einfaches Weinchen. Da einen Teller Nudeln dazu. Ich habe übrigens Pasta für dich mitgebracht. Ich war ja bei der Cascina Lago Scura, da bei Piacenza in der Lombardei. Sau cool. Und musst du probieren. Haut dich um.
Vorsichtig, wenn du gesagt hast, dass du mir Nudeln mitgebracht hast. Aber, darauf freue ich mich ausnahmsweise. So, nächster Wein. Wir gehen wieder zurück nach Sizilien. Monsu. Das müsste meines Erachtens 100% Nero d'Avola sein.
Si.
Sehr gut. Was haben wir für ein Jahr? 22. Und auch wieder zarte 12,5% Alkohol. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Gefällt mir in der Nase schon mal sehr gut. Du hast diese recht ungeschminkte Rotfruchtigkeit, die dich gleich anspringt, da ist nicht irgendwie was dabei, was erstmal blockiert. Du hast probiert, jetzt komme ich.
So schön kirschig. Na, der Wein ist noch ein bisschen knackig. Auch hier, wir haben für die Weinbar noch ein bisschen 21er. Das ist jetzt nichts, was ich 100 Jahre weglege, aber so ein, zwei Jährchen. Und das ist ein Smasher. Das leicht angekühlt auf dem Tisch. Ein paar Freunde mit dabei. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich jetzt zu Hause so mit der Freundin ein bisschen Dinner mache, dann kommt da mal eine Flasche auf den Tisch. Aber wenn ich mich mit Freunden treffe, gibt es eigentlich wenig Tage, wo wir dann nur eine Flasche Wein trinken, weil jeder ja irgendwie ein bisschen was zeigen will. Und wenn man dann zu viert da mal 3 Flaschen weghechtet oder 8, dann ist das ein schöner Spielgefährte.
Kirschsaft, wie du sagst. Einfach nur, das will einfach nur getrunken werden. Und da sind wir wieder beim Thema. Muss jetzt nicht irgendwie ewig liegen oder sowas. Ich finde, der Wein, der ewig liegen muss, verfehlt so ein bisschen seine Daseinsberechtigung. Sondern der muss halt auch einfach schmecken. Und das tut das gute Stück. Also das ist wirklich, wirklich extrem saufig. Was man jetzt bei Sizilien erwarten könnte, wäre einfach eine zu überbordene Frucht beziehungsweise eine zu reife Frucht und gleichzeitig eben fehlt das Konterstück, also die Säure oder die Struktur. Das kann bei dem Fall, in dem Wein überhaupt nicht der Fall sein. Also wenn ihr das probiert, man hat eine wahnsinnig frische Säure, eine wahnsinnig leichte Rotfruchtigkeit. Also der Wein hat natürlich extrem viel Aroma,
Aber es ist nicht gekocht oder sowas dergleichen. Das ist ja das, was mich so oft abstößt bei solchen Geschichten. Und er schafft genau das, von was wir gerade sprechen. Einen Wein zu machen, der pop and pour. Aufmachen, genießen und das schmeckt einfach nur wahnsinnig frisch, leicht, fruchtig und macht Spaß.
Okay, dann sind wir mit dem Abo-Teil quasi durch, oder? Können wir jetzt mal anfangen, ein bisschen zu lästern, zu informieren und einfach Smalltalk zu machen. Nee, es gibt ja so ein paar Sachen, die vergisst man im Leben nicht. Und bei mir war das zum Beispiel Pinot Ratto. Mhm. Ein Freund aus Paris hat mich angesprochen, dass ich ja öfters mal in Italien wäre und ob ich ihm nicht einen Gefallen tun könnte. Und ich so, ja, ey klar. Und dann fragt er mich so, ob ich ihm eine Flasche Pinot Ratto Dolcetto di Ovada besorgen kann. Und ich so, also, Dolcetto? Natürlich. Es gibt kein Dolcetto, den ich nicht besorgen kann. Da habe ich dann ein paar Tage mal damit verbracht, mich einzulesen, was Pinot Ratto überhaupt ist. Und habe dann schnell festgestellt, dass es tatsächlich weltweit nicht eine Flasche Wein online gibt. Nicht eine einzige Flasche. Wenn man dann bei WineSearcher oder so mal guckt, die letzte Flasche, die online war, war vor 3 Jahren. So, da war dann so ein bisschen, das war ein Dämpfer, weil das musste ich auch erstmal lernen. Es gibt Sachen, die kann man nicht kaufen. Ne? Wenn ich nächste Woche eine Flasche Domaine Leroy, Romani Conti, Morache von Le Fleuve, wo es irgendwie 197 Flaschen nur gibt. Egal was, du kannst es kaufen. Mit Geld kannst du alles kaufen. Mhm. Und dann gibt's aber ein paar so Weine, die gibt's einfach nicht. Ja. Die tauchen nicht auf. Und das gehört dazu. Ich habe dann mit wirklich vielen von meinen Freunden in Italien gesprochen. Und dann war es soweit. Ich habe letztes Jahr meinen Geburtstag gefeiert in der Repubblica di Perno. Da haben wir ein schönes Capellano-Tasting gemacht. Und der Alessandro hat eine Flasche 1990er Le Olive von Pinot Ratto mitgebracht. Und es war unreal. 1990er Dolcetto, der den Capellanos richtig Stress gemacht hat. Ja, wenn du mich fragst, neben dem 1955er und dem 1927er war das die spektakulärste Buddel. Und das ist halt ein Dolcetto di Ovada. Jetzt Ovada sagt den meisten wahrscheinlich gar nichts, weil wir sind im Bezirk von Monferrato, schon ziemlich südlich, so kurz vor dem Gebirge, wo Ligurien dann losgeht. Komplett anderes Klima nochmal und vor allem andere Böden. Liegt ähnlich hoch wie Barolo. Aber hier ist halt eine Rebsorte zu Hause und das ist Dolcetto. Und der wird da auf Böden angebaut, die den besten Böden von Barolo gleichen. Während in der Lange Dolcetto ja immer in die Kackböden oder auch Kackecken kommt, steht es hier wirklich in den 1A-Lagen. Und ich habe mich dann mit der Thematik beschäftigt. Ich habe wirklich so ziemlich alles aus dem Gebiet probiert. Alles probiert, mit vielen Leuten geredet und da war gar nichts geil, weil das meiste halt einfach so industrielle Plörre ist, die irgendwie mundgerecht gemacht wird, aber wenig Seele besitzt. Ich bin dann zu einer zweiten Flasche Pinot Ratto gekommen, auch wieder durch den Alessandro, ein 1978er. Und dann habe ich diese Flasche genommen und bin zu dem Dude in Paris und wir haben die gemeinsam getrunken. Der hat sich ultra gefreut. Das war auch ein Wein, wo man eigentlich nicht denkt, dass sowas jetzt mit über 40 Jahren so ballert. Und ich habe dann mich mit dem ein bisschen unterhalten und der meinte zu mir, der Pinot Ratto hatte einen Kumpel, aber er kommt nicht auf den Namen. Ja, ja. Und ich so, okay, Interesse geweckt. Ich habe dann mit Piero Busso geredet und Piero Busso meinte zu mir, schau dir mal Borgata an. Ich google Borgata, die haben nicht mal eine Adresse. Also ich habe eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer gefunden, aber keine Adresse. Habe dann eine E-Mail geschrieben und habe ein halbes Jahr keine Antwort bekommen. Und als ich dann im August kurz in Piemont war, hat mich irgendwie der Neffe angerufen und gesagt, er hat die E-Mail jetzt gerade gelesen, weil die checken die scheinbar nicht so oft.
Ja, jedes halbe Jahr halt mal.
Und hat gemeint, ich kann gern vorbeikommen und dann bin ich direkt am nächsten Tag hin. Hat er mich so eingestellt, ja, ich mache da jetzt irgendwie so eine halbe Stunde, schaut mir das schnell an, weil die machen nur zwei Weine, einen Barbera und eben diesen Dolcetto und dann bin ich wieder weg. Ende vom Lied war, die haben sogar jemand zum Dolmetschen besorgt.
Alter.
Ich war da 7 Stunden, habe ewig mit denen geredet und der Emilio ist einer der besten Freunde von Pinoratto gewesen. Mhm. Ist in seinen 80ern, macht mit seiner Frau zusammen die 2 Hektar Weinberge. Da kommen aus 2 Hektar so knapp 2000 Flaschen raus, also nichts. Sind alte Reben, die Lage heißt La Milla, ist nicht in San Lorenzo, wo Pinoratto war, also vom Charakter nochmal ein bisschen anders. Das ist, wenn man es jetzt mit dem Piemont vergleicht, ist Pinoratto wahrscheinlich so der Vigna Rionda und hier haben wir eher den Brunate. Das ist ein Wein, der ein bisschen mehr brodelt, ein bisschen mehr Power mitbringt und das habe ich dir jetzt auch mal eingeschenkt.
Da bin ich sehr, sehr dankbar für, weil das sind für mich so die Geschichten, die das Thema Wein immer noch spannend halten, weil letztlich kann man ja sagen, was man will. Die letzten 3-4 Jahre haben wir nicht nur Vollgas gegeben, sondern wir haben übertrieben teilweise und waren einfach so schnell, haben verkostet. Und natürlich kommst du irgendwann an den Punkt, wo du gefühlt und augenscheinlich alles probiert hast. Also ja, ist halt so. Und dann fängt eigentlich der spannende Part an, weil dann kommt die Rückbesinnung. Dann merkst du langsam, okay, das ist jetzt Burgund, das ist jetzt Bordeaux für irgendwie 1000 Euro, irgendwas in der Vierstelligkeit. Alles super lecker, es berührt mich nicht. Und dann kriegst du so einen Wein ins Glas, der, was hat der gekostet? 20 Euro, 25 Euro haben wir, glaube ich, verkauft oder irgendwie sowas.
20.
Ja, 20 Euro. Und du hast da Seele im Glas, das berührt dich emotional auf einer ganz anderen Ebene, weil für mich ist das trotzdem, obwohl ich die Dolcetto di Ovada davon nicht probiert habe, ist das ein ganz, ganz familiärer Geschmack, der mir da entgegenspringt.
Ich bitte dich, wenn du das jetzt mal verkostest, ich habe die Flasche heute Morgen aufgemacht, das würde ich euch zu Hause auch empfehlen, weil am Anfang ist es kurz so ein Tacken reduktiv, aber jetzt ist die Flasche seit heute Morgen um 10 auf und diese Haselnussnote, die hinten mit der Frucht kommt, das ist Ovada. Das ist nochmal ein Unterschied zu Dogliani, wo die hinten oft so ein bisschen kirschig, so ein bisschen ja, primärfruchtiger sind. Du hast wie so einen Haselnusston. Das ist einfach ein sauköstlicher Wein. Und ich bin mir sicher, wenn man das in eine Biolo-Probe packt, klatscht er so einiges weg. Also hat sich leider ein bisschen gezogen, bis es dann hier war. Weil der Spediteur hat natürlich auch keine Adresse gefunden. Nee, das Geilste war die Rechnung. Handgeschrieben, ja, ja. Aber alles.
Klasse. Großartig. Aber das ist ja das, wie gesagt, das zeichnet es ja aus. Das ist einfach ein Betrieb, den keiner auf dem Schirm hat. Den kann man dann theoretisch ist das auch nichts, was du mit Geld kaufen kannst, weil der wird dir wahrscheinlich nichts geben, wenn du irgendwie, keine Ahnung, x-beliebiger Dude bist, der halt irgendwie, ich hab das irgendwo dort im Internet gesehen, ich will das alles haben, bla bla bla, sondern da kaufst du es halt auf eine Art und Weise mit Menschlichkeit und Sympathie und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wertvoller Faktor, der meines Erachtens sehr viele Winzer auszeichnet, die wir bei uns im Portfolio haben.
Wir reden immer von handwerklichen Weinen. Weißt du, was Handwerk hier bedeutet? Also die zwei kümmern sich zu zweit um diese 2 Hektar, die halt wenig Ertrag bringen. Und die entrappen alles von Hand. Stell dir das mal vor, Bäre bei Bäre. Er sagt, er will das selber machen, weil sonst ist es nicht sein Wein. Der Neffe hat mir das dann erklärt, so, die lassen sich da nicht helfen und die holen immer so Parzelle für Parzelle und am Ende wird erst geblendet. Dann macht er immer so kleine Tanks, vergärt den Wein da drin und dann macht er halt über 3 Wochen auf 2 Hektar, holt er nur die Trauben, die gerade perfekt sind. Unvorstellbar.
Völlig irre. Also das ist wohl die Definition von handwerklichem Wein. Ach,
Unglaublich. Ich habe ja immer so, ich habe ja so eine Hassliebe zu Dolcetto tatsächlich. Also oftmals ist mir das, kriegt man das ins Glas und wie du sagst, man merkt eigentlich schon, naja, okay, du hast jetzt so ein bisschen den Drecksplot zugeschrieben bekommen von deinem Winzer. Du bist also B-Ware und immer wenn das der Fall ist, meines Erachtens merkt man das so gefühlt. Das ist sehr, sehr schade, weil es ist eine Rebsorte, die eigentlich sehr, sehr viel ins Glas bringt. Das ist einfach eine sehr, sehr volle Frucht oft. Du hast eine wahnsinnig schöne Säure. Das ist ein animierender Rotwein, den man natürlich wieder nicht überstilisieren muss. Aber wenn man jetzt sowas das erste Mal probiert wie ich, also nicht den Wein, den habe ich glücklicherweise zuvor schon mal gehabt, aber Dolcetto di Vada generell, dann stellt man fest, ja okay, das ist halt offensichtlich dann doch irgendwie eine Art von Cru, nur halt irgendwas ganz anderes. Ne?
Sehr geschätzte Kollegen aus New York sind Chamber Street Wines, die haben da einen schönen Blogbeitrag gemacht. Man muss wissen, wo Dolcetto herkommt. In den 70er, 80er Jahren war es schier gar unmöglich, eine Biolo zu verkaufen, weil die Weine hart, sehr tanninreich und am Markt wenig erfolgreich waren. Und während der Zeit haben die Weingüter viel, viel mehr Effort in den Dolcetto gelegt. Wenn du da jetzt aus den 80er Jahren von, egal ob Capellano, Cavallotto, die ganzen großen Namen, diese Dolcettos probierst, die kannst du heute noch trinken und die sind sau, sau gut. Ich hatte mal auf einer Weinreise, da waren auch so Top-Sommeliers dabei und halt ich. Und ich hatte einen 87er Cavallotto Vigna Malaria Dolcetto dabei. Und am Tisch haben Leute dann gesagt, ja, das ist eine Respur von Conti. Ich so, was? Das Zeug kann einfach richtig hart liefern und tut's auch. Also, wenn ich mir eine Flasche Wein um 20 Euro in den Keller legen kann, die über 30 Jahre abliefert, ist das ein großer Wein? Ja. Weil es gibt nicht viele Weine, die so lange lagerfähig sind und dann noch Spaß machen. Pinot ist da oft schon durch, ne?
Einziger Einwand ist, wenn er erst nach 30 Jahren schmeckt.
Guter Wein ist immer gut.
Danke.
Ja, also wenn euch irgendjemand sagt, ja, da muss ich warten und so, Bullshit. Das ist einfach für, ja, das Zeug ist scheiße und vielleicht wird es besser. Aber es wird nicht besser. Also wenn ihr jetzt die 19er von Rinaldi trinkt, das Zeug ist so sauköstlich. Es kann manchmal sein, wenn Wein Holz hat, gut, man muss ein bisschen warten, bis das Holz integriert ist, aber die Frucht, die schallert, die vibriert, die ist klar und auch diese ganzen Weinfehler wie Brett und sowas, das kann man sich jetzt schönreden, aber trink mal eine 89er Aubryon und dann trink eine 89er Mutter Rothschild. Mutter Rothschild, okay, kann man trinken. Aubryon ist einer der größten Weine, die je auf die Flasche gekommen sind in Bordeaux. Und in Bordeaux habe ich auch bald News, aber das zu gegebener Zeit. Und das ist ziemlich geil, weil das kostet nur 25 Euro und da haust du Grauchgrüß vom Tisch. Endlich. Was ich jetzt euch allen noch ans Herz legen möchte, bevor wir hier weiter dratschen, wir machen mal wieder unsere jährliche Jubiläumsparty, weil wenn man so lebt wie wir, muss man jedes Jahr feiern. Wer weiß, wie lang es geht. Und da haben wir richtig was im Gepäck. Dieses Jahr sind wir bei Fotografiska. Das ist eine Artgalerie, die jetzt neu eröffnet hat in Berlin. Gibt es in Stockholm, gibt es in New York und jetzt seit September auch in Berlin und wir werden das Ding gebührend einweihen, haben, ich glaube, knappe 50 Winzer haben jetzt schon zugesagt. Schaut mal rein, die Liste ist geupdatet. Wir bringen das Feinste vom Feinsten zum Trinken mit. Dieses Jahr gibt es auch ein bisschen mehr Essen, weil letztes Jahr ein paar Gierschlunde alles weg inhaliert haben. Deshalb kosten die Tickets auch ein bisschen mehr, aber dafür wird jeder auf jeden Fall satt und es gibt auch was vegetarisch und veganes. Das war mir wichtig, weil wenn man so viel Shampoos säuft wie an dem Abend, muss man schauen, dass man kein Sodbrennen bekommt und dann ein bisschen Gemüse hechten.
Ja, und das wird das erste Fotografiska weltweit sein, das direkt ein knappes Jahr nach der Öffnung renovieren darf. Nee, das wird lustig. Wie gesagt, es lohnt sich, kommt vorbei. Wir bauen das Ganze wieder in dem Stil von der Messe auf. Es wird nur deutlich unprätentiöser. Ihr könnt euch da durchprobieren bei unseren wirklich auch besten Winzern, auch guten Freunden. Das ist ja immer das Wichtige, dass das mittlerweile auch eine Beziehung ist, die immer auf Augenhöhe stattfindet. Und das wird richtig spaßig. Und genau, und wir ziehen auf, was wir sonst noch hier in der Schatzkammer rum haben. Das ist danach auch mal wieder leer. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Podcast anhören. Natürlich auch die neuen Weine probieren, die jetzt dann im nächsten Monat kommen. Es wird sehr, sehr spannend. Es wird ein bisschen, ich sag mal, ein aufgesplitteteres Paket, aber qualitativ ganz, ganz oben dabei. Du willst noch was sagen?
Ja, ich glaube, wir sind hier noch nicht fertig. Oh, ja. Also ich gehe jetzt mal schnell in den Keller. Ich würde hier gerne noch eine neue Kategorie installieren. Nämlich, um euch so ein bisschen zu updaten, was wir selber gerade gerne trinken, was wir neu entdeckt haben. Und ich möchte jetzt noch eine Flasche Wein mit dir aufmachen. Das ist von Elio Sandri, der Barbera di Alba, 2019. Einfach, damit wir noch was zu trinken haben. Und dann möchte ich euch 5 Weine empfehlen. Kannst du schnell das Mikro heben?
Natürlich kann ich das Mikro heben, dafür bin ich doch da. Das ist, jede Folge wird zurzeit ein bisschen experimenteller, aber ich finde das gar nicht verkehrt.
Ja, ich glaube, das ist ja nur fair.
Absolut. Elio Sandri, für mich auch immer in meiner Top 5, in der Lange, wenn ich gefragt werde, welche Weingüter ich am liebsten trinke. Das hat sich dabei etabliert. Natürlich kann sich das ändern. So lange trinke ich Sandri auch noch nicht. Das sind jetzt auch erst 2-3 Jahre. Aber ich mag den Stil. Ich mag dieses unfassbar forsche, aber gleichzeitig so dermaßen elegante, weil es Weine sind, die einfach Zeit bekommen. Bin ich sehr gespannt.
Fuck, ist es köstlich. Ja, den ersten Wein, den ich euch jetzt noch vorstellen möchte und empfehlen möchte, der ist mir so ein bisschen zugeflogen. Ich war bei einem kleinen Apero, den wir bei Felin im Weingut gemacht haben. Und da habe ich einen Dude kennengelernt. Isako ist sein Name. Junger Kerl, ultra Sunshine, die ganze Zeit nur am Lachen. Ich habe so ein bisschen alte Barolos und so im Auto gehabt. Dann haben wir halt auch ein bisschen verkostet. Hat richtig Spaß gehabt. Und der meinte, ja, komm doch mal bei mir am Weingut vorbei. Und hat mich da eingeladen und ich muss ehrlich sein, ich Vollidiot. Ich hatte so eine kleine Magenverstimmung, weil ich zu viel Porcini gefressen habe. Und mir ging es echt räudig. Ich hatte dann noch Arbeit und Stress und ich habe den Termin mit dem Typ komplett verballert. Das ist mir 2 Stunden, nachdem wir den Termin hatten, eingefallen. Und ich so, oh, komm doch heute Abend in die Republika di Perno. Ich will das wieder gut machen. Ich lade dich zum Abendessen ein. Gesagt, getan. Und dann hat er 2 Flaschen von seinem Wein dabei gehabt, den 21er und den 22er. Und wir haben einfach ein bisschen Wein verkostet. Ich habe in der Republika di Perno, ist so Canonica, relativ fair bepreist. Also kostet der Lange Nebbiolo, glaube ich, 30 Euro auf der Karte. Mhm. Und ich habe den 21er bestellt und er hat seinen 21er Custom Rocke Lange Nebbiolo aufgemacht. Und er hat den Canonica einfach richtig an die Wand geklatscht. Brutalst. Ich habe dann ihn so ein bisschen interviewt und ausgefragt und sein Weingut ist in Torriglione bei Annunziata. Kennt man vielleicht von Roberto Foerzio, hat er auch Lagen. Und er hat 2 Jahre bei Lorenzo Accomasso gearbeitet.
Ah, ja.
War
ja,
dann bei Treddy Berry. Ja. Der ist 24 und macht seit 10 Jahren schon Wein. Unfassbar. Also ziemlich motiviert, ziemlich geiles Weinbergsmanagement und Da kommt jetzt auf jeden Fall was. Er hat die letzten 2 Jahre, also in 21 und 22, kein Barolo machen können, weil das hat es ihm zusammengehagelt. Mhm. Und er hat Rosé draus gemacht. Aber dieses Jahr wird es das erste Mal dann auch einen La Mora Barolo geben. Der kommt dann allerdings in 3 Jahren. Bis dahin probiert diesen Lange Nebbiolo, weil das ist gemacht wie ein Barolo. unfassbar gut. Also ich habe das mit Nicola Libelli am vergangenen Sonntag probiert und dem ist die Kinnlade auch schön runter, dass sowas noch um 30 Euro gibt. Ein paar Flaschen haben wir da noch. Kaufempfehlung, ich glaube, sowas wird ab nächstes Jahr einfach nur noch zugeteilt. Leider. Ein Wein, der mich diese Woche auch unglaublich umgehauen hat, ist Champagner von Chaton Taillet, der Hors Série. Ich hatte ja dieses Lost Tasting am Gardasee und der Hors Série, unfucking fassbar. Also das ist ja aus der Lage Chemin de Chalon. Also wirklich auch, wenn man Bock hat auf Selos, aber deutlich weniger bezahlen will, diese Hommage an seine Zeit bei Selos, köstlich. Und das bringt mich direkt zum nächsten, Aurore Casanova, die Lagen Chardonnay und Pinot, auch da fantastisch. Also das war für mich eins der Highlights von der Probe, war sehr, sehr geil.
Lustigerweise habe ich vor 3 oder 4 Tagen, als ich in Geisenheim war, einen jungen Mann kennengelernt, der zum ersten Semester ist. Der hat bei ihr jetzt gearbeitet, eine Weile. Und ganz, ganz aufgeweckter Kerl. Finde ich faszinierend, einfach da, weil das ja reiner Zufall ist, dass wir jetzt mal wieder über Casanova reden. Tolle Weine übrigens, tolle Champagner. Die hatte ich bei meinem Champagner-Tasting kürzlich auch mal wieder in Trier dabei. Zieht einfach gut ab. Ich finde das eine tolle Geschichte. Jetzt muss ich aber auch noch was raushauen, weil es mir immer eine Herzensangelegenheit ist, das zu empfehlen, gerade wenn es darum geht, dass ich da ja eine leichte Präferenz für Geschichten hat, wie Lemberger, Blaufränkisch. Wir haben nochmal gebettelt und haben noch 17er Unplugged von Wladimir Magula aus der Slowakei bekommen. Für mich einer der besten Blaufränkisch, die je auf die Flaschen gekommen sind. 2017 zudem noch der Jahrgang, laut ihm selber, in dem er die größte Entwicklung gemacht hat bei der Weinherstellung. Und ich finde, das zeigt sich. Und das wird das ist auch gerade wieder ein Weingut, einfach was jedes Jahr von Jahr zu Jahr einfach bessere Qualitäten, noch feinere Weine auf die Flasche bringt. Und das Tolle ist, wir sprechen ja immer von den aktuellen Jahrgängen. Und das ist auch was, finde ich, was gerade so Weine, die ein bisschen mehr Komplexität mitbringen, mit ein bisschen mehr auch vom Konsumenten fordern, gar nicht so schlecht tut. Einfach mal ein bisschen länger kurz auf der Flasche lassen. Die Weine schmecken jung genau auch gut, aber mit so 4 Jahren, wenn der Produzent quasi den Konsumenten nötigt, einfach mal die Füße stillzuhalten, ist das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und für die morgen in Stuttgart dabei sind, naja gut, morgen habe ich den Podcast noch nicht hochgeladen, das ist ein bisschen doof. Naja, für die letzte Woche in Stuttgart dabei waren, ihr habt den 17er dann probiert, weil den habe ich dabei. So, cool.
Ja, ist ganz witzig. Ich war die Woche im Restaurant Be Proud hier in Ulm. Shoutouts an die Alina. Jetzt ja von Rolling Pin als Best Female Chef of the Year ausgezeichnet worden. Platz 20 overall. Und Chef of the Month. Dieses Jahr den ersten Stern bekommen. Ich war dort, war richtig überrascht, wie der Justin und der Holger die Weinkarte entwickelt haben. Mhm. Großes Kompliment. In Ulm gibt es neben uns jetzt auch noch einen zweiten Platz, wo man richtig fürstlich speisen und saufen kann. Sehr gut. Und da hatte ich auch den 18er Rosenberg-Frankowka, nicht den Unplugged dabei. Das ist schon, wollte ich eigentlich jetzt als meine Nummer 4 bringen. Muss ich jetzt was anderes machen, oder?
Na gut, ist ein anderer Wein.
Okay, dann kommt meine zweite Liebe nach Italien, kommt Spanien. Und da haben wir von Inaki Garrido von Teneriffa den Las Toscas jetzt im Lande. Das hast du auch noch nicht probiert. Ich werde eine Flasche dir überlassen. Ganz, ganz große Oper.
Wir
sind nicht wie bei Envinate auf der Nordseite der Insel, wo die Weine ja auf 300 Meter ungefähr wachsen. Wir sind auf der Südseite der Insel, aber auf 1400 Meter Höhe. Und haben 150 bis 200, also du bist über der Wolkengrenze. Du stehst da oben, du schaust über die Wolken. Unfassbar. 150 bis 200 Jahre alte Reben. Es gibt leider nur so 1200 Flaschen von dem Juice. Aber das ist Göttersaft, wirklich unfassbar. Die eine Flasche haben, ich kann euch nur eins raten, hier jetzt wirklich ein Jahr warten. Der Wein ist jetzt schon geil, aber nach einem Jahr unfassbar. Also wirklich, Das ist ganz, ganz große Oper und leider müssen wir das streng zuteilen. Wir haben 120 Flaschen für Deutschland bekommen und dasselbe gilt für den Wein von Bernard. Du weißt, Bernard ist einer meiner besten Freunde. Der hat ja während den Corona-Lockdowns mit seiner Freundin, die beiden haben sich im Baskenland kennengelernt, haben ein Dorf gekauft für 40.000 Euro mit 8 Häusern, Weinbergen, alles Möglichen, in der Nähe von Andorra, so in den Pyrenäen. Um das grob zu verorten. Rebsorten kann ich mir nicht merken, weil das sind irgendwelche uralten Rebsorten. Der erntet irgendwann Mitte Oktober, sehr, sehr spät und hat trotzdem nur 12 Volumenprozent Alkohol. Das ist eins der, also wenn ihr Kommando G und diese ganze Scheiße, die so reduktiv ist und schlank, das ist ja alles gemacht. Hier macht der Weinberg den Wein so. Und da wird auch noch was kommen, weil ich mit dem Bernard dieses Jahr einen Xarello gemacht habe, aus dem Penedes. Ich will nicht spoilern, aber das ist der beste Xarello, der je gemacht wurde. Ja, wir haben wieder einen Wein bei Vinas Mora gemacht. Und warum sage ich wieder? Weil im Januar kommt der erste Vinas Mora und Freiheit Vinothek Babic. Und ich sage euch, auch das Ding, das wird so ziemlich alles vom Tisch klatschen. Wie es nur irgendwie geht. Leider werden wir da auch ein bisschen was in Export geben, weil jeder, der irgendwie Vinas Mora in den letzten Monaten besucht hat, durfte den Tank probieren. Ich war richtig sauer auf Nico und Gresho. Aber das Zeug pfeift und dann musste ich ein bisschen was nach Italien, ein bisschen nach Spanien. Einer in New York will was haben. Werden wir auch ein bisschen was abgeben. Es werden ein paar Flaschen in Deutschland bleiben. Mhm. Aber das Ding wird fetzen. Da muss sich nur der Herr Frick jetzt noch ums Etikett kümmern. Ich zeig dir was. Digga, ich habe das Etikett so einer Künstlerin aus Frankreich gegeben. Warte, hin mal das Mikro. Ich
bin sehr gespannt.
Du hast ja den ersten Entwurf gesehen, oder?
Habe ich.
Ja, was übrigens sau schön ist, also auch hier eins der schönsten Etiketten aller Zeiten. Das muss ja zum Wein passen. Aber jetzt pass auf. Das ist wirklich, was die Frau gemacht hat. Die hat so viel Arbeit da reingesteckt. Die hat, warte, ich will deine Reaktion dazu. Du hast mein Etikett gesehen,
ja,
ne?
Hab ich.
Okay, jetzt pass auf. Ich habe ihr gesagt, wie ich das haben möchte. Mhm. Habe hierfür übrigens 600 Euro bezahlt. Und jetzt schau dir dieses Kunstwerk an.
Bisschen arg anders aus. Also,
die hat eine Kartoffel mit einem Weinblatt gemalt. Vielleicht wollte da meine deutschen Würze nochmal betonen. Was eine Scheiße. Spiegelt auf gar keinen Fall die Noblesse dieses Weines wieder. Wir haben uns dann auch im Guten getrennt. Ich habe die gute Frau bezahlt, aber ich war sehr, sehr enttäuscht. Und deshalb brauche ich jetzt deine Hilfe.
Sehr gut, ich kann Mandalas ausmalen, das kriege ich alles hin. Cool. Ja, jetzt haben wir doch wieder eine Stunde geschafft, ey. Wahnsinn. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
Ja.
Ja.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und checkt unsere Tastings aus. Da kommen jetzt ein paar richtig heftige Sachen und da würde ich euch gern sehen und dann auch fürstlich abfüllen.
Klingt sehr, sehr, sehr schlau. Gut, ich wünsche euch was. Habt viel Spaß bei dem Podcast. Wenn ihr genau nachvollziehen wollt, über was wir sprechen, wir schreiben immer in die Podcast-Beschreibung rein, welche Weine zu verkosten sind. Shownotes, Verzeihung. Ach Gott, Jugendsprech. Und dann könnt ihr die Geschichten einfach nachkaufen. In diesem Sinne, es ist halt leider auch nicht mehr so viel da. Ihr müsst euch wahrscheinlich ein bisschen beeilen, aber die Geschichten lohnen sich. Macht es gut.